Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Liebe Geschwister, alle, die ihr heute Morgen gekommen seid, zuerst einmal etwas ganz anderes. Wisst ihr eigentlich, wie viele Verse die Bibel hat? Also Altes und Neues Testament insgesamt? Also wir machen jetzt kein Quiz. Aber da müsste schon einiges zusammenkommen, wenn man das mal zusammenrechnet. Wenn man bedenkt, dass allein der Psalm 119 176 Verse hat. Also ich habe die Bibelverse nicht gezählt. Aber es hat sich irgendjemand die Mühe gemacht und mit Hilfe des Computers eine Bibelstatistik geführt. Und dabei ist er auf mehr als 31.000 Verse gekommen. Eine durchaus stattliche Anzahl. Wobei wir daran denken müssen, dass die damaligen Schreiber die 66 Bücher der Bibel nicht in Kapitel oder Verse eingeteilt haben. Die Kapitel- und Verseinteilung ist erst später dazugekommen und erleichtert uns wesentlich der Arbeit, wenn wir eine ganz bestimmte Bibelstelle aufschlagen wollen, wenn wir gemeinsam unterwegs sind. Aber wie dem auch sei, heute Morgen lesen wir weniger als 0,01% dieser gut 31 Verse. Wir lesen nämlich nur 3 Verse. Und wie wir schon mitbekommen haben, stehen diese 3 Verse im Römerbrief in Kapitel 8 und das sind die Verse 28 bis 30. Da ist also gut, dass wir diese Kapitel- und Verseinteilung haben. Wer also mitlesen will, kann sie jetzt auch aufschlagen und ich lese diese Verse nach der Luther-Übersetzung. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Vorsatz, nach seinem Ratschluss berufen sind. Denn die er ausersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dass sie gleich sein sollten dem Bild seines Sohnes, damit dieser der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen. Die er aber berufen hat, die hat er auch gerecht gemacht, die er aber gerecht gemacht hat, die hat er auch verherrlicht. Der erste dieser 3 Verse ist uns ja sicher allen gut bekannt. Diesen Vers finden wir immer wieder auch auf Spruchkarten, unterschiedlich gestaltet, wobei es sein kann, dass der letzte Teil dieses Verses auch mal fehlt, aber immerhin. Und wir geben eine solche Spruchkarte gerne weiter, gerade auch an Menschen, die in ihrem Leben von einer besonderen Krisensituation betroffen sind. Und wir möchten Ihnen mit diesem Vers sagen, es gibt Trost, es gibt Hoffnung. Auch über diesen Tag hinaus, Gott hat die Fäden in der Hand, Gott weiß viel mehr als wir, Gott weiß auch um unsere Zukunft und wir können mit ihm sagen, es hat alles ein gutes Ende. Es kann dann allerdings auch durchaus sein, und vielleicht haben wir schon die Erfahrung gemacht, dass ausgerechnet dieser Vers nicht immer gut bei den Betroffenen ankommt, dass sie vielleicht sogar ein Stück Widerspruch hervorruft. Gerade dann, wenn man noch viel zu aktuell mit der jeweiligen Krisensituation konfrontiert ist, wenn die Wunden noch viel zu frisch sind, wenn man noch keinen Abstand zu dem Geschehenen gefunden hat. Sehen wir uns diesen Vers und auch dann die beiden folgenden Verse erst einmal näher an. Sie stehen ja in unserer Bibel und es ist gut, dass sie in unserer Bibel stehen und wir wollen sie lesen, sie wollen von uns gelesen werden und wir wollen wenigstens ein Stück weit verstehen, was Gott uns durch dieses Wort sagen will. Eine Frage wäre ja auch, warum ich gerade auf diese drei Verse gekommen bin. Vor einigen Wochen sollte ich in der Gemeinschaft in Eichen eine Predigt halten. So war es jedenfalls mit Martin Flender abgesprochen. Und wenn es dann um den Predigttext geht, habe ich die Angewohnheit, erst einmal zu gucken, welcher Predigttext für diesen Sonntag denn vorgeschlagen ist. Und für diesen Sonntag war es Römer 8, und zwar die Verse 26 bis 30. Und es war dann so, dass ich diesen Dienst wegen Corona absagen musste. Aber irgendwie hat mich dieser Text nicht losgelassen, hat mich stark beeindruckt. Und so habe ich mich jetzt für heute Morgen wieder in diesen Text hineingearbeitet. Und dann kam vor einigen Tagen das neue Magazin der Freien Christlichen Schulen ins Haus. Auf Seite 3 steht immer auch ein geistliches Vorwort. Dieses Mal war der Leiter der neuen Grundschule in Siegen an der Weiß, Martin Gerbershagen, dran. Die Überschrift lautete "Unglaublich" mit Ausrufezeichen und Fragezeichen. Wobei unglaublich zunächst einmal das meint, was wir mit unseren Vorstellungen erfassen. Das ist unglaublich. Martin schreibt, als Christen dürfen wir wissen, dass Römer 8, Vers 28 eine unglaubliche Sichtweise auf das Leben schenkt. Im Vertrauen darauf dürfen Christen jeden Tag neue Schritte wagen, neue Herausforderungen suchen und den Schwierigkeiten unserer Zeit entgegentreten. Und ich denke, er hat das in den letzten Monaten hautnah miterlebt, wie das ist, wenn eine Schule neu aufgebaut wird, neu ins Leben gerufen wird, wenn Klassen gebildet werden, wenn das Lehrerkollegium zusammengestellt wird. Das ist immer wieder eine Erfahrung, dass wir wissen, wir können uns an unseren Herrn wenden und wissen, er führt alles hinaus. Unser Vers 28 beginnt mit der kurzen, aber umso deutlicheren Aussage: Wir wissen aber. Und es ist schon erstaunlich, wie oft dieses Wort Wissen im Neuen Testament vorkommt. Hätten wir so nicht vermutet. Wir benutzen stattdessen wahrscheinlich viel öfter das Wort Glauben. Wobei Glauben viel eher eine Beziehung beschreibt. Ich glaube an Jesus Christus, ich vertraue ihm mein Leben an. Hinzu kommt dann auch noch, dass Glauben im Umgangssprachlichen eine wesentlich schwächere Bedeutung hat. Da ist Glauben eher vage, ungenau, unpräzise. Es kann sein, es kann aber genauso gut auch nicht sein. Da stecken viele Fragezeichen hinter. Bis hin zu dem Satz, Glauben heißt nicht wissen. Und dann fiel mir ein Lied ein, ein neues Lied von Wolfgang Vorländer. Es ist inzwischen aber auch schon ein Stück älter geworden. Es beginnt mit dem Refrain, Glauben heißt wissen. Also Glauben heißt wissen. Es tagt, hell wird es, wenn man es wagt, das alte Leben zu verlieren und neue Schritte zu riskieren in Jesu Namen, komm doch mit. Glauben heißt Wissen. Aber das eben jetzt genau umgekehrt. Wer glaubt, der weiß, worauf es ankommt. Und doch ein älteres Lied fiel mir ein. Ich weiß, woran ich glaube. Ich weiß, was fest besteht. Wenn alles hier im Staube wie Sand und Staub verweht. Unser Wissen landet zuerst einmal ja in den grauen Zellen, in den unterschiedlichen Hirnwindungen. Auch dieses Wissen hier in Römer 8 und anderswo. Aber es bleibt dann nicht darauf beschränkt. Dieses Wissen erfasst auch unser Herz und damit unsere ganze Persönlichkeit. Wissen kann ich mir in der Schule etwa eintrichtern. Hier aber geht es dann eben voll innerer Überzeugung um unser ganzes Leben. Ich möchte nur zwei Bibelstellen vorstellen, die das sagen, was wir wissen. Was wir zum Beispiel auch wissen, wir wissen noch viel mehr. Römer 8, Vers 22, also ein paar Verse vor unserem Text. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung zusammen seufzt und zusammen in Geburtswehen liegt, bis jetzt. Und ein anderes Wort steht in 2. Korinther 5, Vers 1, da geht es ganz stark um unsere Zukunft. Denn wir wissen, dass, wenn unser irdisches Zelthaus zerstört wird, wenn also unser Leben, irdisches Leben endet, wir einen Bau von Gott haben, ein nicht mit Händen gemachtes, ewiges Haus in den Himmel. Aber wie das so ist, wir Gläubigen wissen auch nicht immer alles. Das zeigt uns der Vers, der nur zwei Verse vor unserem Vers steht, nämlich Vers 26. Ebenso aber nimmt auch der Geist, also der Geist Gottes, sich unserer Schwachheit an. Denn wir wissen nicht, was wir bitten sollen, wie es sich gebührt. Wie es sich gebührt, wie es angemessen ist, wie es sein muss oder anders gesagt, wie es dem Willen Gottes entspricht. Wir wissen nicht, was wir beten sollen. Und diese Lücke, die füllt der Heilige Geist. Er übernimmt das Beten an unserer Stelle und findet dann selbstverständlich auch die richtigen Worte. Wir wissen nicht, Vers 26. Und nun im Gegensatz dazu, wir wissen aber, Vers 28. Wir wissen, wir denken daran, wir erinnern uns daran. Wir haben es nicht vergessen und wir können es dann auch jederzeit abrufen. Was wissen wir denn nun? Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alles zum Guten mitwirkt. Das ist für wahr ein steiler Satz. Ein steiler Satz deshalb, weil er Wort Gottes ist, weil er völlig außerhalb unserer menschlichen Erfahrungswerte liegt. Wir erleben so viel, was genau dem widerspricht, was irgendwo im Chaos endet. Paulus bezeichnet hier zunächst einmal den Personenkreis, dem dieses Wort gilt. Das sind die, die Gott lieben. Der Apostel Johannes schreibt in seinem ersten Brief, Kapitel 4, Vers 19, wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Gott hat uns zuerst geliebt. Die Liebe ging von Gott aus. Der Ursprung der Liebe liegt in Gott, dem Vater. Er hat durch seine Liebe unsere Liebe zu ihm hin ausgelöst. Und so ähnlich steht es auch schon in Vers 10. Hierin ist die Liebe, nicht dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn gesandt hat als eine Sühnung für unsere Sünden. Wir können Gott also nur deshalb lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Mose gibt seinem Volk Israel kurz vor Ende der Wüstenwanderung, kurz vor dem Einzug ins gelobte Land, ein wichtiges Gebot mit auf den Weg. 5. Mose 6, Vers 5. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Und darüber gehen einige Jahrhunderte ins Land und dann wird Jesus gefragt, als er hier auf dieser Erde lebte, was denn wohl nach seiner Meinung das größte und wichtigste und ranghöchste Gebot wäre, dem sich alle anderen dann unterzuordnen hätten. Und Jesus muss da nicht lange überlegen. In Matthäus 22 steht, er aber sprach zu ihnen, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Das ist das größte und erste Gebot. Und wenn wir den griechischen Text genau lesen, steht hier im Matthäusevangelium nicht du sollst. Hier steht du wirst Gott loben. Das ist nicht mehr länger nur ein unerfüllbares Gebot. Das ist eine Verheißung. Und die kann sich und wird sich erfüllen, wenn wir Menschen Gottes Liebe erfahren. Wenn wir überwältigt sind von dem, was er für uns getan hat. Wenn wir glauben können, dass er uns erlöst hat. Wenn er unser Leben auf eine neue Grundlage gestellt hat. Wenn er uns ein neues Herz geschenkt hat. Und diese Liebe zwischen Gott und uns und dann auch zwischen uns und Gott ist keine reine Gefühlssache. Natürlich ist das Gefühl auch dabei, keine Frage. Aber unser Verstand ist etwa auch an dieser Stelle, an dieser Liebe beteiligt. Diese Liebe beeinflusst unser Denken und Fühlen und unser Handeln. Sie prägt unser Leben. Nochmal fünftes Buch Mose. Dieses Mal Kapitel 7, Vers 9, da sagt Mose dem Volk, so erkenne denn, dass der Herr dein Gott, der Gott ist, der treue Gott, der den Bund und die Güte bis auf 1000 Generationen denen bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote halten. Und dann sind da zwei Menschen im Alten Testament zu einer Zeit, wo das Volk Israel mit Gott so sehr viel nicht mehr am Hut hat. Aber diese beiden Menschen sind verantwortlich für einen Sieg, den Israel errungen hat, und sie singen darüber ein Lied. Und am Schluss dieses Liedes heißt es, aber die, die ihn lieben, sollen sein, wie die Sonne aufgeht in ihrer Kraft. Und wir singen immer wieder mal dieses Lied, die Gott lieben, werden sein wie die Sonne, die aufgeht in ihrer Pracht. Und nun geht die alte Verheißung aus dem Wort Gottes bei den Menschen in Erfüllung, die hier in Römer 8 genannt werden. Das sind die, die Gott lieben, die Gott von ganzem Herzen lieben und von ganzer Seele und von ganzem Verstand, für die Gott an allererster Stelle steht, ganz oben in der Liste. Gott ist die wichtigste Person in ihrem Leben. Gott steht im Mittelpunkt ihres Lebens. Ohne Gott läuft nichts. Gott ist der wichtigste Ansprechpartner. Ihr Wollen, ihr Fühlen und Denken ist gezielt auf diesen Gott ausgerichtet. Und ihr Reden und ihr Handeln. Und diesen Menschen, also denen, die Gott lieben, diesen Menschen gilt jetzt uneingeschränkt unser Vers 28. Ihnen wird alles zum Guten mitwirken. Alles. Und alles ist alles. Paulus meint hier wirklich nicht nur unsere guten Erfahrungen. Also meinetwegen, wenn wir gesund sind, wenn wir erfreuliche Beziehungen zu unseren Mitmenschen haben, auch und gerade in unserer Ehe, in unserer Familie. Alles, das mag auch ein gutes Auskommen einschließen, einfach, dass wir genug zum Leben haben, zu essen und zu trinken und ein Dach über dem Kopf. Wobei die meisten von uns weit mehr haben als nur eine reine Grundausstattung. Nein, Paulus schließt hier ganz bewusst alles mit ein. Auch die weniger guten Erfahrungen, also zum Beispiel Zeiten der Krankheit. Auch das Sterben am Ende unseres irdischen Lebens. Auch Zeiten der Trennung von lieben Menschen, Zeiten der Armut, Zeiten der Angst, Zeiten der Beklemmungen. Und ja, auch Zeiten der Christenverfolgungen gehören dazu und lassen sich in vielen Teilen unserer Erde nicht leugnen. Alles wirkt zum Guten. Aus dem allen lässt Gott Gutes entstehen. Und wenn hier gut steht, dann ist das auch wirklich gut. Da müssen wir keine Abstriche machen. Da müssen wir uns nicht mit weniger zufrieden geben. Jesus sagt einmal, Gott allein ist gut. Wir müssen dieses Gute unbedingt mit Gott in Verbindung bringen. Das, was Paulus hier gut nennt, wird höchsten, wird göttlichen Ansprüchen gerecht. Luther übersetzt zum Besten. Besten ist ein Superlativ. Luther geht hier also gleich in die Vollen, womit er natürlich überhaupt nicht falsch liegen dürfte. Dieses alles wirkt mit zum Guten, zum Besten. Wir können auch sagen, alles wirkt zusammen zum Guten. Alles arbeitet zusammen hin zum Guten. Alles trägt bei zum Guten. Alles greift förmlich ineinander. Schließlich und endlich passt alles zusammen und Gott kann sagen, es ist gut. Gott bekommt das alles zusammen und macht Gutes aus dem Allen. Und er bleibt dabei nicht auf halbem Wege stehen, er macht nur ganze Sachen. Er sorgt auf seine Weise dafür, dass alles ein gutes Ende nimmt. Aber so oder so wird jetzt klar, alles wirkt zusammen zum Guten, zum Besten. Auch alle die Ungereimtheiten unseres Lebens, die Schwachheiten, das Durcheinander, das Chaos, all das Leid, das wir nicht ermessen können, das wir nicht verstehen können und begreifen können, das Leid, das auch uns getroffen hat als Menschen, die Gott lieben, Sinn bekommt es nur dadurch, dass unser Herr alles zum Guten wendet. Manchmal entdecken wir schon hier unten auf dieser Erde das Gute, das Gott gewirkt hat. Manchmal öffnet uns Gott hier schon die Augen für das, was er mit all dem gemeint hat, warum das so und nicht anders gelaufen ist, was er damit bezweckt hat und was er daraus gemacht hat. Aber ich denke, manchmal werden wir das Gute auch erst im Himmel entdecken, wenn wir bei Jesus sind, wenn er uns dort die Augen dafür öffnet und wir im Nachhinein nur staunen können, wie er das alles zusammengebracht hat in dem Guten. Wenn uns die inneren Zusammenhänge deutlich werden, wenn wir die Dinge mit den Augen Gottes sehen. Ich möchte jetzt mal noch zwei Männer aus dem Alten Testament zu Wort kommen lassen, die jeder auf seine Weise erlebt hat, dass sich trotz allem das Gute durchsetzt, alles wirkt mit zum Guten. Der eine Mann ist Josef. Wir kennen seine Lebensgeschichte. Er zieht den erbarmungslosen Hass seiner 10 älteren Brüder auf sich, wobei er sicher nicht ganz unschuldig daran ist, aber jedenfalls, sie hätten ihn am liebsten umgebracht. Sie haben ihn dann auch in einen ausgetrockneten Brunnen geworfen, dort wäre er sicher ziemlich bald verhungert und verdurstet. Sie haben ihn dann als Sklaven nach Ägypten verkauft. Dort war er der Willkür seines Herrn und erst recht seiner Herrin ausgesetzt und er landet schließlich im Gefängnis. Und wenn er dort umgekommen wäre, hätte kein Hahn nach ihm gekräht. Es kam dann, wie wir wissen, alles nochmal ganz anders. Nachdem der alte Vater Jakob gestorben ist, kommt es zwischen Josef und seinen Brüdern zu einer Aussprache. Nicht zuletzt auch deshalb, weil sie Angst haben, dass Josef sich nun an ihnen rächt. Und dann sagt er das, was wir in 1. Mose 50 in den Versen 19 bis 21 nachlesen können. Und wir sind ganz erstaunt, dass ein Mensch so reagieren kann. Josef aber sagte zu ihnen, fürchtet euch nicht. Bin ich etwa an Gottes Stelle? Ihr zwar, ihr hattet Böses gegen mich beabsichtigt. Gott aber hatte beabsichtigt, es zum Guten zu wenden, damit er tue, wie es an diesem Tag ist, ein großes Volk am Leben zu erhalten. Und nun fürchtet euch nicht, ich werde euch und eure Kinder versorgen. Und so tröstete er sie und redete zu ihren Herzen. Ihr hattet Böses im Sinn, kein Zweifel. Aber Gott hat das zum Guten verändert. Gott hat euren Hass dazu benutzt, um die Menschen vor dem Hungertod zu bewahren und euch am Leben zu erhalten. Der andere Mann ist Hiob. Ich möchte vor allem auf den Vers hinweisen, der in Kapitel 19, Vers 25 steht. Aber ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und seine Leidensgeschichte ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht zu Ende. Er sitzt immer noch da in der Asche. Er steckt immer noch mittendrin. Er hat alles verloren, was er hatte. Er bekam eine sogenannte Hiobsbotschaft nach der anderen. Und dann verlor er auch noch seine Gesundheit. Er hat den Tag seiner Geburt verflucht. Da war er innerlich und äußerlich total am Ende. Und seine Freunde waren ihm auch nicht die große Hilfe, ganz im Gegenteil. Aber dann ist ihm das doch langsam und vorsichtig gedämmert, jetzt schon in Kapitel 19. Ja, er war einer von denen, die wissen, was Gott tut, dass Gott allein, dass Gott alles miteinander bewirkt zum Guten. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt, auch wenn sich rein äußerlich noch gar nichts verändert hat. Und am Ende der Geschichte, in Kapitel 42, fast ganz am Ende der Hiobs-Geschichte, steht dann der Satz: Und der Herr segnete das Ende Hiobs mehr als seinen Anfang. Es war dann doch alles zu einem guten Ende gekommen. Und nun ist unser Vers 28 immer noch nicht zu Ende. Es ist immer noch nicht alles gesagt, was gesagt werden muss. Es hat fast den Anschein, als hätte Paulus etwas vergessen. Als müsste er den Personenkreis, dem dieser Vers gilt, ein Stück weit deutlicher konkretisieren, noch etwas genauer definieren. Ich verstehe das so, dass Paulus uns jetzt noch sagen will, dass dieser Personenkreis mit diesen Worten, die Gott lieben, noch nicht genau genug gefasst ist. Die Liebe, die Gott lieben, das sind ja Leute, die etwas tun. Sie lieben Gott. Und sie tun das, was sie tun, ohne jede Einschränkung. Wobei wir aus eigener Erfahrung heraus wissen, dass da immer noch Luft nach oben ist. Wir können Gott gar nicht so sehr lieben, wie wir ihn lieben müssten, nach all dem, was er für uns getan hat. Und jetzt schreibt Paulus noch denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Die Menschen lieben Gott und sie sind zugleich berufen. Wobei diese Berufung zurückgeht auf den Vorsatz Gottes, auf den Ratschluss Gottes, die darin ihren Ursprung hat. Diese Berufung geschieht in voller Übereinstimmung mit dem Vorsatz Gottes. Und es ist sein Vorsatz, sein Ratschluss, den er gefasst hat. Das ist seine Absicht, die er sich vorgenommen hat. Sein Plan. Wir sprechen von Heilsplan. Es ist das, was er sich vorgenommen hat. Es ist seine Idee, die er nun umsetzt. Gott verwirklicht seinen Plan. Und Gott handelt eben nicht willkürlich, nicht planlos. Er verwirklicht diesen Vorsatz in unserem Leben. Gott greift auf seine Weise hier und heute hinein in unser Leben. Wobei dieser Plan tatsächlich schon länger steht. Gott macht ihn nicht abhängig von dem, was wir auf dieser Erde in dieser Zeit tun und lassen. Gott ist souverän in seinem Planen und auch souverän im Umsetzen, in seinem Handeln. Und Gott nimmt uns ganz bewusst in sein Handeln hinein und wir sagen mit voller Überzeugung ja. Und nun erkennen wir, dass er Menschen ruft, beruft. Mag der Vorsatz, zeitlich gesehen, soweit wir uns das vorstellen können, weit zurückgehen. Der Ruf trifft uns Menschen hier und heute. Gott hat etwas mit uns vor, beteiligt uns an seinem Handeln. Er ruft Menschen, um mit ihnen Reich Gottes zu bauen. Und es ist gut, wenn wir das auch so für uns sagen können. Er hat mich gerufen. Er hat mich berufen. Ich habe diesen Ruf, wann auch immer und bei welcher Gelegenheit auch immer, gehört. Und er hat mir dafür meine Ohren geöffnet. Und was im Einzelnen dahinter steckt, das erklärt Paulus nun in den Versen 29 und 30. Und ich lese diese beiden Verse nochmal. Denn die er vorher erkannt hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Die er aber vorherbestimmt hat, diese hat er auch berufen, und die er berufen hat, diese hat er auch gerechtfertigt, die er aber gerechtfertigt hat, diese hat er auch verherrlicht. Hier geht es also jetzt nicht mehr darum, was Menschen tun, was wir tun. Es geht vielmehr darum, dass an diesen Menschen etwas getan wird, getan worden ist und getan wird. Gott schafft Fakten, die unser Leben prägen. Und das ist jetzt hier so aufgezählt fast wie eine Kette, die Theologen nennen das einen Kettenschluss. Diese Aufzählung von dem, was Gott tut, ist so etwas wie eine Kette mit verschiedenen Perlen. Erstens, er hat vorher erkannt. Er hat vorher bestimmt, er hat berufen, er hat gerechtfertigt und fünftens, er hat verherrlicht. Und eigentlich müssten wir jetzt diesen fünf Begriffen im Einzelnen noch nachgehen und uns sagen lassen, was Gott denn nun damit bei uns erreicht hat. Gott hat bestimmte Menschen vorher erkannt. Von dem griechischen Tätigkeitswort, was hier steht, ist unser Fremdwort Prognose abgeleitet. Es wird eine Prognose gestellt. Wir könnten also auch sagen, Gott hat diese Menschen prognostiziert. Er hat etwas im Voraus gewusst, aber nicht nur das. Er hat sie im Voraus gekannt, also zu einem Zeitpunkt, als diese Menschen noch gar nicht existierten, lange vor ihrer Zeit, lange vor ihrer Geburt. Und nicht nur das, Paulus geht nur noch näher ins Detail und das macht er nicht ohne Grund. Gott hat diese Menschen auch zuvor bestimmt. Und wir fragen unwillkürlich, wozu hat Gott diese Menschen zuvor bestimmt? Diese Frage würde dann natürlich besonders heiß, wenn es so wäre, dass wir hiervon unmittelbar betroffen wären, dass Paulus uns hier möglicherweise sagen will, dass Gott uns zuvor bestimmt hat, dass er hier von uns redet. Und ja, er redet von uns, so wir denn den Ruf Gottes gehört haben und so wir denn positiv darauf reagiert und geantwortet haben. Wenn wir uns zu ihm bekehrt haben, wenn wir wiedergeboren sind, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Und in Vers 29 nennt Paulus nun auch das, wozu Gott uns vorherbestimmt hat. Er hat uns dazu vorherbestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit Jesus, der Erstgeborene, sei unter vielen Brüdern. Und ganz menschlich gesprochen, hier kriegen wir den Mund nicht mehr zu. Der Mund bleibt uns offen stehen. Wir sind einfach nur sprachlos. Das hätten wir ja nun wirklich am allerwenigsten erwartet, dass Gott uns dazu bestimmt. Warum gerade uns, wo wir doch überhaupt keine Qualitäten vorweisen können, die das in irgendeiner Weise rechtfertigen würden? Wir sollen Söhne Gottes sein, wir sollen Kinder Gottes sein. Und hier passt das wieder, das ist im Grunde unglaublich. Jedenfalls menschlich gesprochen unglaublich. Aber letzten Endes können wir es doch auch wieder nur glauben, weil er uns das in seinem Wort versprochen hat. Und Gott weicht keinen Buchstaben seines Wortes zurück. Er hat uns vorherbestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein, gleichgestaltet zu sein. Nun also Jesus unter vielen Brüdern, und ich formuliere das mal so, unter diesen vielen Brüdern sind gläubige Männer und Frauen zu verstehen. Hier steht, wenn auch mit anderen Worten, dass Jesus unser Bruder ist. Das ist keine Deklassierung Jesu, dass wir ihn auf unser menschliches Niveau herabziehen wollten. Und ja, er ist herabgekommen in diese unsere Welt, aber nicht eigentlich um unseres Gleichen zu werden, das war nur Mittel zum Zweck. Er ist deshalb herabgekommen, um uns aus unserer Verlorenheit zu erretten und uns zu erlösen. Und es ist doch genau umgekehrt. Jesus ist unser Bruder und das bedeutet, dass er uns zu sich hinaufzieht, in seine Welt, in seine himmlische Welt. Und es wird wohl nicht mehr lange dauern, bis Jesus seine Gemeinde zu sich holt, dorthin, wo er uns eine Wohnung bereitet hat. Aber er ist doch auch wieder nicht irgendeiner unter vielen Brüdern. Er ist der Erstgeborene. Und der Erstgeborene hat eine besondere, eine durchaus herausragende Stellung unter den vielen Brüdern. Auch im Verhältnis zu seinen Brüdern. Denn der Erstgeborene hat Rechte und Pflichten, die andere Söhne des Vaters in dieser gleichen Weise nicht haben. Das war damals noch ausgeprägter, als das in unserer Zeit ist. Aber ich denke, das können wir durchaus nachvollziehen. Der Erstgeborene hat Verantwortung, auch im Verhältnis zu seinen nachgeborenen Brüdern. Im normalen Leben würde der Vater den Sohn einweihen in die Gewinn- und Verlustrechnung, in die Schwachstellen der Firma, aber auch in die Stärken. Aber in der Heilsgeschichte unseres Gottes gibt es ja nun mal keine Verluste und damit auch keine Schwachstellen. Mit anderen Worten, wir als die Nachgeborenen blicken auf zu dem großen Bruder, der das Verbindungsglied darstellt zwischen uns und dem Vater. Er hat uns berufen. Ich habe mich da an ein Lied erinnert von Martin Gresing. Herr, du hast uns gerufen. Dein Ruf war laut und klar. Wir haben es verstanden, wie ernst dir es damit war. Rede mit uns alle Zeit, Herr, hab Dank dafür und mach uns selbst bereit, dass wir folgen dir. Und in einer Strophe heißt es dann noch, du führtest uns in Nöte, du nahmst uns unsere Kraft, auf keine andere Weise hättest du es sonst geschafft. In Vers 30 knüpft Paulus wieder an das, was er am Anfang von Vers 29 gesagt hat und setzt diesen Kettenschluss nach diesem Einschub fort. Gott hat uns vorher erkannt, Gott hat uns vorher bestimmt. Jetzt geht es aber nicht mehr um das, was lange vor unserer Zeit geschehen ist. Jetzt geht es um unsere Berufung. Und es geht dann auch weiter. Die Gott berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt. Denen spricht Gott nun seine Rechtfertigung zu. Er sagt ihnen, dass er sie gerechtfertigt hat. Und zwar in dem, was sein Sohn Jesus Christus für sie getan hat. Und ich erinnere einmal an die klassischen Verse in Römer 3, Vers 22 und 23, die ausschlaggebend waren für die Reformation. Denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes, und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Sie werden gerechtfertigt, umsonst, ohne jede Vorleistung, allein durch seine Gnade. Ein unwahrscheinlich großes Geschenk unseres Gottes an die Menschen, die sonst ohne jede Hoffnung verloren gegangen wären. Gott hat ihnen sein Recht zugesprochen. Er hat sie gerecht gemacht und sie nehmen das im Glauben dankbar an. Und dann auch das fünfte und letzte Kettenglied, Gott hat sie verherrlicht. Und eigentlich hätten wir jetzt erwartet, dass es hier in diesem Zusammenhang heißen müsste, sie werden verherrlicht. Sie werden irgendwann mal verherrlicht, irgendwann in der Zukunft, nach der Entrückung der Gemeinde, wenn sie bei Jesus sind. Aber das ist vom Sprachlichen her offensichtlich bereits Realität. Das ist bereits Fakt. Bei Gott gehen die Uhren nun mal ganz anders. Gott lebt nicht wie wir in Raum und Zeit. Er ist nicht wie wir gebunden an die Abläufe der Zeit. Was für uns noch Zukunft ist, das ist für ihn bereits Gegenwart. Für uns unvorstellbar, aber deshalb steht das hier so in dieser zeitlichen Form. Gott hat uns verherrlicht. Und das kann uns niemand mehr nehmen. Das hat Gott uns rechtsverbindlich zugesprochen. Und allein von daher kann er dann auch keinen Rückzieher mehr machen. Dann würde er sich selbst unglaubwürdig machen. Und wir als Kinder Gottes dürfen das auch schon dankbar für uns in Anspruch nehmen. Wir können uns darüber freuen. Das ist Gottes Plan für unser Leben. Mal in den ganz großen Linien, mit den entscheidenden Eckpunkten, die dazugehören. Und jetzt sind wir unterwegs zu dem von Gott vorgegebenen Ziel. Mit all den Unwägbarkeiten unseres irdischen Lebens, mit all den Fragen, die wir haben. Wir wissen auch dies, er bringt uns ans Ziel. Das ist nicht selbstverständlich, liegt aber in seinem allergrößten Interesse. Und so wollen wir uns ihm anvertrauen und wir wollen ihm zutrauen, dass er seine Hand über uns hält und uns führt und leitet. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Amen. Ich bete noch mit uns. Herr Jesus Christus, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir für deine Zusagen, die du uns machst, die direkt in unser Leben hineinzielen und die sich dann auch in unserem Leben auswirken, in unserem täglichen Leben. Wir danken dir, dass wir uns dir anvertrauen können und was uns unglaublich erscheint, das ist für dich so wichtig und so klar und so deutlich, dass wir uns dem nur anschließen können und uns bedanken können bei dir, dem lebendigen Herrn. Wir danken dir, dass wir so unseren Weg gehen können, dass wir uns auf dieses Wort immer wieder neu berufen können. Wir danken dir, dass wir in dir geborgen sind und dass wir so unseren Weg weitergehen können. Und du weißt um die Umstände in dieser Zeit, um diese Aufregungen. Du weißt, was uns Angst macht. Und wir möchten dich bitten, dass du auch da mit uns redest, dass du da immer wieder ein Wort für uns hast. Und so bitten wir dich um deinen Segen. Amen.
Vater im Himmel, segne uns und behüte uns. Lass dein Angesicht leuchten und sei uns gnädig. Segne uns jetzt, wenn wir auseinandergehen, Herr. Segne auch alle die, die heute nicht kommen konnten. Segne die, die krank sind und auch die Schwerkranken. Und sei du gerade ihnen ganz besonders nah. Amen.